Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr für diese Möglichkeit, für die Einladung der Universität zu Köln, der Global South Studies Center Cologne, und Kompetenznetz Lateinamerika und das Rosa-Luxemburg-Stiftung. Für mich ist wirklich eine Freude, also hier nochmal in Köln zu sein. Und ich hoffe, dass wir eine rege Diskussion anschließend haben könnten. Ich werde mich bemühen, also so... Das habe ich also versucht, es zu versprechen, mal zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde mal zu reden. Und in dieser Zeit werde ich mal zeigen, also was wir eigentlich heute geschafft haben, warum wir das gemacht haben und woher wir überhaupt gekommen sind im Sinne, welche die Situation Ecuadors, meines Landes, in den letzten Dekaden gewesen ist. Ich fange mal jetzt gleich an. Ich habe gesagt, also ich habe versucht, also mal vorzustellen, nur der Weg zur Krise 1999/2000. Aber eigentlich, also das entspricht nicht genau, also die gesamte Wahrheit, weil man müsste es viel früher zurückgehen. Eigentlich, also schon von den Kolonialzeiten aus, von der Republikzeiten aus. Aber für eine Einführung, glaube ich, reicht es, wenn wir mal erstmal die 50er und 60er Dekaden streichen und sehen wir, dass Ecuador damals also ein Agrarland gewesen ist, ein absolut Agrarland gewesen ist, der sich also bemüht hatte, mal eine Agroexportstruktur aufzubauen. Das heißt längst nicht, dass wir heute kein Agrarland seien. Also wir sind immer noch ein Agrarland und trotz, dass wir mal Erdöl exportieren, aber die Stimmung des Landes eigentlich ist immer die Agrarwirtschaft also gewesen. Das alles geschah zwischen den 50er, 60er Jahren. Dann kamen also die ersten Funde vom Erdöl, also Ende der 60er Jahren, 1967, ganz genau, um ganz genau zu sein. Und es kam eine dürftige Umstellung aufs Erdöl. Ich schrieb also dürftig, weil obwohl das Erdölexport also tatsächlich also das Land geholfen hat, mal sich zu ändern, mal eine gewisse Entwicklung zu starten. Dieses arme Land, also was früher gegeben hat, diese arme Gesellschaft, hat sich doch etwas weiter vorangetrieben. Es ist eine kleinere Mittelklasse also entstanden, aber das ist so richtig nicht also in Schwung gekommen. Und dann in den 70er Jahren, als das Erdöl, also 1972 gefördert wurde und exportiert wurde, kamen auch damit die Militärdiktaturen. Zuerst eine Militärdiktatur eines etwas nationalistischen Militärs, also der General Rodríguez Lara, ungefähr nach dem Muster von den damaligen Militärdiktatur Perus, aber der wurde abgestürzt, also 1975, und dann kam eine sehr rechte Diktatur, die auch das eigene oder seine im Lande gemacht hat. Aber konzentrieren wir uns vielleicht also in dieser Epoche, was eigentlich also vielleicht also die wichtigste ist im Sinne des Verständnisses, was überhaupt also in unserem Land geschehen ist und welche Ausgangspunkt wir gehabt haben, um überhaupt also die heutige Situation zu haben. Zwischen 84, 88 und dann anschließend 1992 bis 2006 wurde voll angewendet, also das neoliberale Wirtschaftsmodell im Land, im Ecuador. Was heißt das? Im Grunde heißt das, was nämlich also fast überall zu spüren haben, zu sehen haben, zu beobachten haben. Wir hatten eine absolute Bankenderegulierung, die uns in den Jahren 1999 zu 2000 zu einer sehr schweren Finanzkrise Krise brachte ungefähr 70-75% aller Banken in Ecuador gingen pleite und das Land musste, also der Staat musste dafür aufkommen. Aber dann anschließend haben wir mal unsere eigene Währung verloren. Es wurde entschieden, dass die beste, in Anführungsstrichen, die beste Lösung wäre, mal denn eine starke Währung zu übernehmen. Und dann in dem Fall wäre der Dollar gewesen. Man hatte also unheimlich viel Angst gehabt, also von einer galoppierenden Inflation gehabt. Und mit einer ausländischen starke Währung wäre das nicht der Fall gewesen. Und außerdem hätte man also damit also eine gewisse wirtschaftliche Stabilität erreicht. Das alles hat ungefähr gestimmt, bloß wir waren nicht unbedingt auf dem Weg eine galoppierende Inflation. Die Inflation damals 99 war ungefähr auf 75% geworden. Früher hatten wir höhere Inflationen und nicht zu vergessen, schon mit dem Dollar haben wir mal eine Inflation von 100% gehabt. Also diese Prognosen und diese Wirtschaftsanweisungen damals also stimmten überhaupt nicht. Aber das Schlimmste, was wir als Ergebnis also von der Wirtschaftskrise erlebt haben, war die Massenauswanderung, ein richtiger Exodus von mehr als 2 Millionen Ecuadorianern im Ausland. Diese Leute wohnen, leben noch in vielen anderen Ländern, hauptsächlich im USA, in Spanien. In Spanien sind also die 750.000 Ecuadorianer, in Italien die 400.000 Ecuadorianer und in anderen europäischen Ländern auch. Aber in lateinamerikanischen Ländern auch haben sie sich angesiedelt. Stellen Sie bitte mal vor, ein Land von ungefähr damals 12 Millionen Einwohner, bei denen also 2 Millionen von denen sich im Ausland begeben, um überhaupt eine Arbeit zu suchen. Das ist also eine unheimlich starke Situation für eine Gesellschaft, die eben die besten Köpfe, die besten Arbeiter, die besten Facharbeiter eben von innerhalb von 1,5 Jahren also vollkommen verloren hat. Und das ist also vielleicht also die schwerste, die tatsächliche Krise, die wir erlebt haben. Damals Ecuador war im Vergleich zu seinem Bruttoinlandsprodukt das am meisten verschuldete Land in der Region, das heißt also in Lateinamerika, und der Verlust der Hoffnung ist eine der Tatsachen gewesen, was in unsere Gesellschaft eingetroffen war. 2007 begann also die radikaldemokratische Bürgerrevolution. Die Revolución Ciudadana, so wie wir im Spanischen in Ecuador nennen, ist eine Bewegung, die entstanden ist durch die Maßnahmen oder durch die Entscheidung von bestimmten Gruppen, sozialen Gruppen, hier Frau Potthast hat schon erwähnt, mit verschiedenen anderen sozialen Gruppen, die wir uns damals entschieden haben, mal eine andere Richtung an unser Land zu geben. Und die ersten oder die Hauptmerkmale also dieser Bürgerrevolution war erstens die absolute Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus. Vielleicht also mehr als Auseinandersetzung, sondern die Konfrontation. Also wir haben also den Neoliberalismus also abgeschafft. Also wir haben also die Hauptrichtlinien des Neoliberalismus haben wir abgebaut im Lande. Zweitens haben wir erklärt, dass die soziale Gerechtigkeit als oberstes Ziel Ecuadors sein sollte. Und als Prinzip haben wir erklärt, dass die menschliche Entwicklung, also der Oberhand, also Ober, der neoliberalistische Gedankengut des unbegrenztes Wachstums entstehen sollte. Und um all das überhaupt verwirklichen zu können, haben wir mal eine neue Verfassung ins Leben gerufen als Grundpfeiler. Vielleicht hier mal eine kurze Einschnitt. Warum eine neue Verfassung? Wir hatten schließlich also 1998 schon eine Verfassung geschrieben, die berühmte Verfassung, die innerhalb einer Kaserne geschrieben wurde und wo praktisch die ersten Schritte festgelegt wurden, damit also die Prinzipien, die neoliberalen Prinzipien festhingen. Deswegen also um eine Änderung, um eine demokratische Änderung, um überhaupt einen Rechtsstaat aufzubauen, der tatsächlich also nicht diese anderen Prinzipien, was ich vorhin gezeigt habe, diese nicht zu verleugnen, mussten wir mehrere Gesetze ändern, mussten wir sehr vieles ändern und dafür brauchten wir eine neue Verfassung. Die Verfassung ist vielleicht also ein Novum, nicht nur innerhalb Lateinamerika, sondern auch für andere Länder in der Welt. Ein paar Merkmale. Wir haben erstmal also eine Volksbefragung gestartet, um zu wissen, ob die Bevölkerung tatsächlich eine neue Verfassung sich wünschte oder dachte, es wäre notwendig. Wir haben diese Volksbefragung also mit 83% der Bevölkerung der Stimmen total gewonnen. Anschließend haben wir mal die Parlamentarier, also die verfassungsgebende Abgeordnete, haben wir mal gewählt. Die Regierungspartei, 2007 sind wir an der Macht gekommen. Es ist keine Partei, es ist eine Bewegung, aber um sprachlich also etwas schneller zu gehen, also die Regierungspartei gewann also die absolute Mehrheit also an Abgeordneten für diese verfassungsgebende Versammlung. Zweite Wahl. Dann wurde innerhalb von 8 Monaten wurde diese Verfassung also geschrieben. Also unsere Verfassung ist nicht das Ergebnis einer Gruppe äußerst intelligente, intellektuelle, sehr hochgebildete, meistens juristische Wissenschaftler, sondern ist das Ergebnis einer Volksdiskussion, einer Volkspartizipation, die eben gegeben hat in Ecuador in den damaligen Zeiten. Als Beispiel, die verfassungsgebende Versammlung bekam der Besuch, um zu diskutieren, um zu streiten, um mitzudenken, von mehr als 127.000 verschiedenen Vertreter von sozialen Organisationen. Also nicht jedermann, der einfach auf die Straße gelaufen ist und da mal etwas neugierig war, was da geschah. Nein. 127.000 Vertreter der sozialen Organisationen, ganz verschieden, von dem ganzen Land, sind in die verfassungsgebende Versammlung, um dort zu diskutieren, sogar manche über Wochen lang. Außerdem unsere Abgeordnete, also die Abgeordnete der Versammlung, sind also mindestens zweimal im Monat in den verschiedenen Richtungen hingefahren, um in Dörfern, um in kleinen Städten, in den Großstädten mal zu diskutieren, mal vorzutragen, was dort diskutiert wird, warum diskutiert wird, welche Ziele wir uns gedacht haben und was tatsächlich von der Bevölkerung gewünscht wird und aufgenommen werden konnte. Das heißt also, eine absolute demokratische Partizipation ist da entstanden. Anschließend, als nach 8 Monaten die Verfassung fertig wurde, ein bisschen lang, aber das ist das Ergebnis also von so von so einem Prozess wurde nochmal ein Wahl ausgerufen, um die Verfassung zuzustimmen oder zu verneinen. Und wieder mit 63% gewann also die Stimmen, also die Verfassung, also der Projekt der Verfassung. Und seitdem haben wir eine Verfassung. Also Ecuador hat für eine Verfassung 3 Wahlen hintereinander gestellt und die 3 Wahlen haben wir gewonnen in diesem Sinne. Ich möchte nur in der Luft hängen lassen, schließlich sind wir in einer Universität, in ein akademisches Zentrum und sowas soll erlaubt sein, wie viele von den europäische Verfassungen haben einen demokratischen, partizipativen Weg ausgeübt, gemacht, was ich hier vorgestellt habe. Ich glaube, Sie könnten also auch mal das danach recherchieren und mal Ihre eigenen Antworten daraus finden. Mit dieser Verfassung haben wir die Hauptschlüssel, die Hauptmöglichkeit gehabt, mal sehr vieles zu ändern. Einer der wichtigsten Änderungssektoren, Änderungspunkte, die wir für eine absolute Notwendigkeit erachtet haben, war nämlich also die wirtschaftliche Lage, die wirtschaftliche Situation, aber die Prinzipien, mit welchen diese Wirtschaft überhaupt entstanden war, und warum wir auch diese Finanzkrise zwischen 99 und 2000 also gehabt haben. Deswegen haben wir dank der Verfassung bestimmte neue Gesetze erlassen und unter anderem stehen hier also die Hauptmerkmale der antizyklischen Wirtschaft. Erstens, die staatlichen Investitionen sollten das Motor für die Wirtschaft sein. Wir haben eine Planungswirtschaft, nicht zu verwechseln mit der Planungswirtschaft, also der ehemaligen DDR oder der früheren real existierenden sozialistischen Staaten des Ostblocks. Nein. Welches ist der Hauptunterschied? Unsere Planung plant, was wir machen sollen, wo wir hinwollen. Aber es ist überhaupt nicht verboten, umgekehrt. Es wird gefördert, das private Eigentum und die private Unternehmerschaft. Das heißt, wir glauben an bestimmten Richtungen, dass der Staat übernehmen soll und muss, aber das andere steht in den Händen der privaten Unternehmen und der privaten Initiative. Deswegen, also unser Modell arbeitet und arbeitet also bis heute sehr erfolgreich und die Leute versuchen auch als Unternehmer sich zu betätigen. Eine der Hauptprobleme, die wir gehabt haben, war unser Auslandsschulden. Ich habe schon gesagt, Ecuador war der meist verschuldete Land Lateinamerikas in dem Moment 2006 und wir haben also diese hohe Bürde also mal zu überwinden. Wie macht man das sowas? Ecuador ist der allererste Land auf Erden, der überhaupt die Idee gehabt hat und anschließend es durchgeführt hat, dass vom Staatswegen, nicht von irgendeiner Organisation, ein NGO oder was sonst noch immer, vom Staatswegen eine Finanzüberprüfung der Außenschulden gestartet hat. Das hat über 8-9 Monate gedauert und schon in den Anfängen, als wir diesen Audit gestartet haben, haben wir verkündet, dass wir doch dachten, sagten, dass gewisse Tranchen der Außenschulden, der quadratischen Außenschulden, entweder illegitim oder illegal waren. Mindestens illegitim, weil nämlich durch Korruption, durch Machenschaften, durch Macht, Einfluss also zustande gekommen sind. Wir haben uns dafür vorbereitet. Als ein kleiner Beispiel. Die Papiere der äquatorianischen Außenschulden wurden noch bis 2008, bis zum Anfang der Audit, zu 120% innerhalb der verschiedenen Finanzmärkte gehandelt. Vielleicht ist das etwas abstrakt. Vielleicht erinnert ihr euch, was mit den Papieren von Facebook geschah vor 2 Jahren, inzwischen 2,5 Jahren war. Facebook, also ein inzwischen unheimlich großen IT-Konzern, wollte in die Börse hineingehen. Und die Leute haben gesagt, also haben prophezeit, also die Experten in Anführungsstrichen, die haben prophezeit, also es würde also ein großer Erfolg sein. Den ersten Tag, als die Facebook-Papiere in die Börse reingingen, wurden gehandelt zu 40%. Am nächsten Tag wurden runtergehandelt auf 35%. Und dann bis heute schwanken zwischen 30-45%. Mehr als das kriegt man nicht für ein Papier von Facebook. Aber die Papiere eines verarmten Landes wie Ecuador wurden zu 120% gehandelt. Warum? Weil nämlich alles vorbereitet wurde in den Jahrzehnten der 90er Jahre durch die Deregulierung der Bankenwesen, durch die verschiedenen anderen Maßnahmen, die getroffen wurden, Gesetze erlassen, damit dass Außenschulden ständig vom Land, vom ecuadorianischen Staat bedienen werden sollte. Was heißt das? Es heißt, dass die Erträge, die ein Land, Ecuador, bekam, sollten zu fast 100%, ich werde schon den Zahlen nennen, für die Außenschulden gedacht werden, damit also gesichert wird, dass unsere Außenschulden sowohl Interessen getilgt als auch etwas vom Kapital bezahlt werden sollte. Bei uns gab es ein Gesetz, der verbat, dass mehr als 3,5% der äquatorianischen Erträge von irgendwelchen Regierungen innerhalb des Landes investiert werden sollte. Per Gesetz. Also kein Wunder, dass die Papiere des Außenschulden des Ecuadors wurden zu 120% gehandelt. Dasselbe, also um eine Analogie zu machen, wäre es, als ob Facebook irgendeine Bestimmung da getroffen wird, dass überhaupt keine Dividenden gezahlt werden sollte an die Aktionäre, sondern alles nur investiert werden sollte in bestimmten Entwicklungen, damit also die Papiere also höher gehandelt werden. Ungefähr also die Analogie. Das haben wir eben durch diese Audit gezeigt und abgeschafft. Wie haben wir das abgeschafft? In dem Moment, wo wir diese Audit also erklärt haben, dass wir es durchführen wollten, die Papiere, der Wert der ecuadorianischen Papiere ging einfach ins Keller. Die wurden zu 25, höchstens 30% gehandelt. An denselben Preis, wie sie damals noch gekauft wurden. Und in dieser Hinsicht damals, 2008, wir waren überhaupt nicht pleite. Wir haben also doch sehr viel Geld gehabt und wir haben gespielt. Also ich hoffe, hier gibt es also ein paar Wirtschaftswissenschaftler und sie wissen, was ich sage. Wir haben die Spieltheorien angewendet und wir haben also damit sind wir in den Markt also gegangen und Grund haben wir mal die Papiere aufgekauft. Wir haben die Papiere aufgekauft bis 93%. Also es blieb nur eine kleine Tranche, die nicht aufgekauft werden konnte, weil die Besitzer eben nicht verkaufen wollten. Aber das andere wurde aufgekauft. Das heißt, mit einem Schlag Ecuador reduzierte sein Außenschulden dank der Audit, dank der politischen Entscheidung der Regierung, reduzierte also von 100% auf 93%. Und heute, also dieses Außenschulden, die noch übrig geblieben ist, hat nicht mehr als oder verlangt nicht mehr als 5% des staatlichen Haushaltes. Also das ist vielleicht also eine der Hauptmerkmale und eine Hauptoperation, die wir geschaffen haben, um überhaupt also unsere Erträge frei zu bekommen. Interessant ist es, dass wir nicht nur uns darauf verlassen haben, sondern wir haben sehr stark gearbeitet, um die Steuererträge besser zu kassieren. Wir haben keine Steuern erhöht, aber wir haben selbstverständlich Gesetze geändert. Bei uns war selbstverständlich früher ein Kavaliersspiel, nicht mal Delikt, ein Spiel, also keine Steuern zu zahlen. Heute über 65% der staatlichen Einnahmen bekommen aus unseren eigenen Steuern. Es gibt keinem Land in Lateinamerika, der das überhaupt geschafft hat. 65% wird von unserer eigenen Steuern. Das heißt, dass die Abhängigkeit vom Erdöl, die noch im Jahr 2006 bis zum 46% hochgegangen war, heutzutage zwischen 24% des Staatshaushaltes bedeutet. Das ist eine der interessantesten und wichtigsten Änderungen, die wir innerhalb des Staates intern geschafft haben. Haben wir neue Erdölerträge unterschrieben. Die frühere Erdölerträge gaben die internationale Ölgesellschaften die Möglichkeiten, nicht nur nach Öl zu forschen, sondern nach Öl zu suchen, zu bohren und dann anschließend das Öl zu verkaufen. Unter welchem Preis? Unter einem bestimmten festen Preis, die eben den Staat bekommen hat, ungefähr $30 pro Barrel. Ich spreche von den Jahren zwischen Mitte 90er Jahren bis 2008 ungefähr. Das haben wir abgeschafft, weil wir gesagt haben, weil in dem Moment also gingen die Preise des Erdöls also sehr hoch, aber der Staat bekam überhaupt nichts davon zu spüren. Überhaupt nichts. Weil nämlich das alles ging in den Kassen der Erdölgesellschaften. Wir haben gesagt also, wir zahlen euch gerne eure Investitionen. Es ist keine Beschlagnahmung. Wir bezahlen euch, aber ihr geht aus dem Lande, wenn ihr nicht bereit seid, mit uns neue Verträge zu unterzeichnen. Wir bezahlen euch alles, was ihr investiert habt. In dem Moment waren bei uns also, glaube ich, 17 oder 18 Ölgesellschaften. 14 sind im Lande geblieben, die anderen gingen weg und mit denen haben wir diese Verträge durchgeführt und daraus ist entstanden, dass wir eine neue Geldquelle bekommen haben. Das alles hat uns die Möglichkeit gegeben, also im Lande zu investieren. Deswegen dieser Titel antizyklisch. Antizyklisch, weil nämlich wir gehen nicht mit dem Mainstream, sondern wir machen genau das Gegenteil. Wir haben uns nicht kaputt gespart. Wir haben alles, was wir überhaupt an Erträge bekommen haben, im Lande investiert. Und dann 2009 fingen wir an mit einem neuen, was eigentlich schon in der Verfassung gab, oder da stand, haben wir einen neuen Sektor aufgebaut, die popular-solidarische Wirtschaft. Das heißt also, dass der Staat einen großen Impuls gegeben hat an ganz kleinen Mikrounternehmen, damit die überhaupt also etwas vorbereiten, etwas produzieren konnten. Von Textilien bis Schuluniformen über Mahlzeiten bis kleine metallverarbeitende Unternehmen in der Garwirtschaft und so weiter und so fort. All das zeigt ungefähr, also was wir uns vorgestellt haben und was wir erreicht haben. Hier ein paar Zahlen, also bis zum Jahre 2007, hier können wir sehen, Anfang der Regierung, das ist der Bruttoinlandsprodukt, den wir gehabt haben. Und bis Jahr 2014, das ist, was wir erreicht haben überhaupt. Das ist die Entwicklung, diese Kurve, das ist die Entwicklung zwischen 2011 und 2015 und das ist die Entwicklung in ganz Lateinamerika in derselbe Zeit. Selbstverständlich 2015 haben wir diese Zahlen neu rechnen müssen, weil wir stecken in einer Krise und wir haben also das etwas viel runter schreiben müssen, aber wir denken, dass noch bis Ende des Jahres wir in der Lage sein werden, zu 0,1315 wachsen können, positiv, trotz Krise. Und interessant hier, leider ist es etwas geschnitten, also die Inflation 3,7% 2014, das ist der Bruttoinlandsprodukt per Kopf heutzutage. Die Steueraufkommen, hier ist also dieser Zahl 65% des Gesamteinnahmen des Staates. Und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes also stieg sehr hoch und verschiedene Stellen im Ranken auch in anderen Sparten. Wo haben wir investiert? Das sind die drei Hauptinvestitionssektoren. Erstmals und hauptsächlich Bildung. Bildung ist für uns das A und O von allem. Wir investieren mehr als die OECD-Länder in Bildung. Wir investieren 2,2% unseren eigenen Bruttoinlandsprodukt. Die OECD-Länder investieren 1,7%. Also, wir stehen also ziemlich weit vorne in der Investition hierfür. Ich habe ein paar Zahlen direkt zu diesem Sektor. Zweiter Investitionsgebiet, die Infrastruktur. Die Infrastruktur 2006 im Lande war einfach miserabel, fast praktisch inexistent. An Straßen, an Kommunikationsverbindungen, an Häfen, an Flughäfen und so weiter und so fort. Heutzutage Ecuador hat eine der besten Infrastrukturen überhaupt in der Region und das ist das Notwendigste, was wir machen konnten, um überhaupt also eine Chance zu geben, damit das Land überhaupt starten, die Zukunft starten konnte. Ohne Infrastruktur, was kann ein Land exportieren? Ohne Infrastruktur, wie kann also die Wirtschaft sich entwickeln? Also deswegen, die Infrastruktur ist der zweite Sektor der Investitionen gewesen. Und drittens, soziale Wohlfahrt, Gesundheit, Beschäftigung, Verringerung der Armut. Bis letztes Jahr haben wir geschafft, 1,5 Millionen Äquatorianer aus den extremen Armut in eine mittlere Klasse zu katapultieren. Das heißt, dass wir doch geschafft haben, um diese Leute, also um ein besseres Verhältnis zu haben, mit Beschäftigung und durch die gesamte Entwicklung der Gesellschaft. Also eine besondere Rolle spielte dieser populär und solidarische Wirtschaftssektor in dieser Hinsicht. Hier ein paar andere Zahlen, was wir alles investiert haben in Bildung. Höchste Investitionen in Bildung auf allen Ebenen, Investitionen sowohl in Quantität als auch in Qualität. Wir haben geschafft, 10.000 bis 2014, heute sind 11.500 Stipendiaten an Exzellenzuniversitäten überall in der Welt zu schicken. Die Entwicklung, ich habe noch ein Bild dafür, die Entwicklung also ist rasant nach oben gestiegen. Und hier in diesem Bild können wir also die Investitionen in Bildung sehen, 2,2, also im letzten Jahr ist es bis 2,18 also gestiegen. Hier sind die OECD-Länder und hier ist der Vergleich mit den Investitionen, dass andere lateinamerikanische Länder das überhaupt machen. 4 völlig neue Universitäten auf Exzellenzebene geschaffen, Implementierung des Ausbildungssystems der dualen Berufsbildung. Hier ist interessant, dieser Grafik zu sehen. Wir haben, also tut mir leid, dass ich das gebracht habe, also auf Englisch, in der Dekade 1996 bis 2006, in einer Dekade, schaffte man 237 Stipendien zu haben und im Ausland zu schicken. Bis 2007, bis 2010 660. Im Jahr 2011, also noch das dazu. Also insgesamt, also 10.000, im Jahre 2015 sind 11.500 Stipendiaten, die wir voll bezahlt. Selbstverständlich, bei uns die Studenten machen mal eine Prüfung und diejenigen, die am besten diese Prüfung bestehen, die dürfen also die Universität wählen. Also ob es eine teure Universität ist, wie Harvard, Oxford, Stanford, Caltech, MIT, also wo man tatsächlich sich dumm und dämlich also bezahlen kann, unsere Leute dürfen dorthin gehen, in dem Moment, wo sie angenommen wurden. Sehr viele Studenten Ecuadors studieren hier in der Bundesrepublik. Also hier haben wir noch ein System, wo die Universitäten frei sind und selbstverständlich also die Stipendien bezahlen, also der Unterkunft, also die Versorgung also für das Leben, damit unsere Studenten also nur sich dafür widmen sollen, also eben zu studieren. Das ist einer der interessantesten Sektoren, wo wir sehr stark arbeiten, insbesondere hier von unserer Botschaft aus. Und das ist eben die gut ausgebildete Arbeitskraft, die Implementierung des Systems für duale Berufsausbildung. Wir wollen nicht, dass duale Berufsausbildung, sondern das duale System Deutschlands also direkt übertragen. Das geht überhaupt nicht, das geht nicht. Aber wir haben also einen eigenen System entwickelt, der jetzt also wächst, um überhaupt also eine Berufsbildung zu garantieren. Der Staat hat 40 duale Berufsbildungsinstitute, arbeitet an diesen Instituten. Bis Ende nächstes Jahres werden diese 40 duale Berufsbildungsinstitute fertig werden für 40 verschiedene Fachgebiete. Und wir haben auch die Kooperation mit ecuadorianischen und deutschen Privatunternehmen überhaupt. Und das alles ist insbesondere der letzte Teil ist insbesondere mit der Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit der deutsche-ecuadorianische Handelskammer und so weiter und so fort. Hier ein paar Zahlen ganz schnell über die Infrastruktur, die geschafft wurde. 43.000 Kilometer Land-, Schnell-, Fernverkehrsstraßen entweder erneuert oder neu gebaut. Verbindungsstraßen zwischen dem Pazifischen und Atlantischen Ozean, Manta, Manaus, wird ausgebaut. 7 staatliche und 10 private Häfen an unserem Pazifischen Ozean. 34 Flughäfen, 3 davon international, 11 internationale Fluggesellschaften landen bei uns. In der Zwischenzeit also sollen also schon 3 oder 4 mehr Fluggesellschaften bei uns kommen, um direkte Flüge in Richtung USA und auch nach Europa. Transport in verschiedenen Flüssen und Telekommunikation. 45.000 Kilometer Glasfasern überall in den Provinzen haben wir gebaut. Wir haben jetzt schon ein Mobilfunknetz, also mit 4G-Technologie, was hier in Deutschland auch noch nicht gibt. Bei uns sind 54,5 Internetnutzer und wir haben die höchste Internetgeschwindigkeit in der Region. Etwas zur Energie, das ist auch Infrastruktur und das ist vielleicht einer der wichtigsten Infrastrukturprojekte überhaupt, nicht nur Straßen. Wir haben in den früheren Zeiten, in den früheren Jahren, wir haben fast zwischen 4.000 bis 5.000 Millionen US-Dollar für den Einkauf von Benzin, von Dieselkraftstoff überhaupt. Warum das? Weil nämlich insbesondere der Dieselkraftstoff war gedacht, also um thermische Energie zu erzeugen. Sie können sich bestimmt und mit vollem Recht fragen, ja, aber Ecuador ist ein erdölexportierendes Land. Ja, wir exportieren Erdöl, aber dank der neoliberale Wirtschaftsmodus, die wir erlitten haben in den letzten Dekaden, waren wir nicht fähig, überhaupt selbst zu versorgen in den verschiedenen Nebenprodukten vom Erdöl. Und da nämlich ausgebaut wurde das Netz von thermischen Energieerzeuger, mussten wir davon, und das Land also wuchs und selbstverständlich, brauchten wir dafür Diesel und andere Kraftstoffe. Das heißt also, wir haben diese ständige Abhängigkeit gehabt. Seit Anfang der Regierung, wir bauen inzwischen 14 Wasserkraftwerke, 7 sind schon gebaut. 8 parallele Wasserkraftwerke werden bis Ende 2016 fertig sein. Und wir haben nichts etwas Neues gemacht. Wir haben einfach die alten Projekte, die schon in den 70er Jahren gemacht oder vorgestellt wurden, aus der Schublade geholt. Haben wir selbstverständlich überprüft auf die technische Qualität nach den bestimmten Zeiten, Änderungen und so weiter und so fort. Und dann sofort in die Arbeit geschlossen. Wir haben also dafür investiert. Ich habe schon gezeigt, also der zweite Sektor der Investition war Infrastruktur. Das ist Infrastruktur. 7.800 Megawatt im Jahr 2017 werden wir zur Verfügung haben. Das heißt, dass wir die Nachfrage von Kolumbien, von Peru und sogar den Norden Chiles bedienen können. Und bis zum Jahre 2017 die Energieversorgungsstruktur wird zu 90% aus dem Wasserkraft sein. Das heißt, eine erneuerbare und saubere Energiequelle. Andere wichtige Änderungen: die Planung des guten, würdigen Lebens, habe ich schon erzählt, also wir planen unser Wirtschaft, die Stärkung des Staates. Das ist also ein auch ein Gegensatz gegenüber der neoliberalen Wirtschaftspolitik, wo nämlich der Staat also besser abgeschafft werden sollte. Nein, bei uns nicht. Also wir haben den Staat gestärkt. Wir haben den Aufbau eines Rechtsstaates, was eigentlich noch nie in unserer Geschichte gab, was tatsächlich ein Rechtsstaat sein soll, nach europäischen Mustern. Wir haben sehr stark an die Transformation im Justizsystem gearbeitet. Das System für das öffentliche Beschaffungswesen ist eine unserer Hauptmerkmale. Was heißt das? Wenn der Staat überhaupt also etwas braucht, Trecker, Textilien oder Schiffe, muss einkaufen gehen. Und das normalerweise wird gemacht also von den jeweiligen Sektoren, also unterhalb der Nationalebene, die Stadtverwaltungen, die Provinzverwaltungen und alles. Es war also ein absoluter Chaos. Wir haben das alles vereint an einer Stelle, also wo hingehen, also die verschiedenen Notwendigkeiten, dass der Staat insgesamt auf nationaler, Provinzebene und lokaler Ebene eben braucht. Und von dort wird eben geschafft, durch verschiedene Ausschreibungen. Und Sie können von hier aus, jetzt in diesem Moment, Sie können sich einschalten per Internet, direkt hingehen und Sie können sehen, was gekauft wird, was wie verhandelt wird und was überhaupt angeboten wird. Also absolut transparent, und das hat also einen großen Erfolg gebracht. Und da haben wir sehr vieles von der früheren alten Korruptionsmethoden haben wir abschaffen können. Und die volksnahe Diplomatie, Diplomatie für den Staatsbürger. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Welchen Land kennen Sie, der über 2 Millionen Einwohner, 2 Millionen Bürger außerhalb des Staates überhaupt hat? Wir nennen diese unseren Landsmänner, Landsfrauen, die woanders leben, die woanders arbeiten, als unsere fünfte Region. Und die wir im diplomatischen Dienst stehen, also wir müssen uns unbedingt, einer unserer Hauptgebiete ist also die Versorgung unserer Landsmänner, Landsfrauen überall woanders. Das heißt also, wir sorgen dafür. Zum Beispiel in Spanien. In Spanien durch die Krise sind also äußerst schwierige Merkmale da hineingetreten, nicht nur für die Ecuadorianer, sondern auch für die Spanier. Diejenigen, die zum Beispiel sich verschuldet haben, um eine Wohnung zu kaufen, plötzlich hatten kein Geld, weil eben arbeitslos wurden, mussten nicht nur das Schulden bezahlen, sondern mussten auch die Wohnung zurückgeben. Also eine Doppelbestrafung. Wir sind sogar bis zum Gerichtshof in Straßburg gegangen. Wir haben also dort einen Prozess gestartet, um überhaupt gegen diese Methoden, also in Spanien vorzugehen. Wir haben etwas erreicht, nicht alles, aber welchem Land macht das alles also für ihre Landsmänner? Zum Beispiel in Italien. In Italien gibt es ein horrendes Gesetz. Also die Frauen, italienische, äthiopische oder äquatorianische Frauen, die eben Kinder haben und die plötzlich arbeitslos sind und die plötzlich also kein Geld mehr haben, um die Versorgung der Kinder also sicherzustellen, der Staat nimmt die Kinder weg. Und die können nach einer bestimmten Zeit sogar die Kinder in Adoption vergeben. Das passiert in Italien. Haben Sie das gewusst? Das ist ein Gesetz in Italien. Das ist brutal. Wir sind dagegen vorgegangen und wir haben also geschafft, also noch wenige Fälle, aber wir arbeiten ständig, dass mehr als 27 Kindern also an die äquatorianische Mütter wieder zurückgegeben werden, damit überhaupt also nicht ihre Kinder verlieren. Also das ist ein Hauptteil unserer Arbeit innerhalb der diplomatischen Missionen. Es hat sich sehr viel, es wurde sehr viel gesagt in Bezug auf die, der, was wir für die öffentliche, für den öffentlichen Dienst, für die öffentlichen Leistungen überhaupt ausgegeben haben. Die Ausgaben, die wären zu hoch. Das ist eine Kritik, die noch, also bis vorletzte Woche, also sehr stark ausgeübt wurde. Es tut mir leid, dass das auf Spanisch ist, aber ich wollte das hier unbedingt bringen. Das im Jahre 2013, das sind die Prozentsätze, wie der Staat also die Ausgaben gemacht hat. 46% der Staatsausgaben gehen also für soziale Dienste. 13% gehen nur für die Administration. 20% für Verteidigung, aber hier werden bezahlt sowohl Polizei als auch die Armee. Das sind 21% ist für die verschiedenen Investitionsprojekte. Und hier der sozialen Abgaben sind Programme für Wohlfahrt, für urbane Entwicklung und Wohnungen, für um die Bezahlung von den Lehrern und den verschiedenen Schulen, die gebaut werden, für Ärzte und für verschiedene Krankenhäuser und alles, was gebaut wurde. Das sind die berühmt verpönte, von der Opposition verpönte Ausgaben vom Staat. Ein paar Grundsätze und Konzepte, die innerhalb dieser Revolution Ciudadana entstanden sind. Der Mensch steht über dem Kapital. El buen vivir. Ich übersetze lieber buen vivir mit ein würdiges Leben. Es gefällt mir persönlich nicht das gute Leben. Ich finde, ein würdiges Leben ist eine bessere und treffendere Übersetzung dafür. Die Rechte der Natur. Es gibt keine andere Verfassung auf der Welt, die eben die Naturrechte anerkannt hat. Wasser als grundlegendes Menschenrecht. Nicht der Zugang zum Wasser. Nein, das Wasser an sich ist ein grundlegendes Menschenrecht. Uneingeschränkte menschliche Mobilität, die universelle Staatsbürgerschaft, da steht jetzt gerade, glaube ich, also als Beispiel in den Diskussionen, die leider in der Europäischen Union überhaupt geführt werden, anhand von den Flüchtlingsstrom, die überhaupt in diesem Jahr entstanden sind. Und die Interkulturalität und die plurinationalen Staat. Hier habe ich leider vergessen, also eine der wichtigsten Initiativen überhaupt, die leider zugrunde gegangen ist, die Yasuni-ITT-Initiative, die wir noch bis 2013 fünf Jahre lang daran gearbeitet haben, überall auf der Welt, um etwas zu schaffen, um überhaupt das Prinzip, also dass das Erdöl 21% unserer Reserven unterhalb der Erde also gelassen werden sollten, aber leider haben wir keine Unterstützung bekommen. Politisch schon, jeder, fast jeder hat überhaupt also gesagt, also das wäre toll, das wäre die beste Lösung gewesen, das wäre der beste Projekt, also die überhaupt also zustande gekommen wäre. Hier in der Bundesrepublik gab es 2008 ein einvernehmlicher Beschluss des Bundestages, um die Bundesregierung aufzufordern, dieses Projekt zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. 2009 wechselte die Koalition und da war es zu Ende. Und ein Herr, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dessen Namen ich überhaupt nicht nennen will, hat sich vollkommen quergestellt. Aber andere Leute, also USA, die USA haben auch nicht uns unterstützt. Und die haben uns klipp und klar gesagt. Die haben gesagt, nein, wir unterstützen uns nicht, wir gehen da nicht rein. Gut. Aber andere Leute, andere Organisationen, Länder, die haben, wollten alles unterstützen. Aber in dem Moment, wo es hart auf hart kommen sollte, Nach 5 Jahren haben wir in dem gemeinsamen Konto mit der UNO 13 Millionen US-Dollar gefunden. Wobei in der Zeit hätten wir mindestens zwischen 700 bis 900 Millionen US-Dollar finden sollen. Nach dieser eklatanten Ergebnis also haben wir uns entschlossen, dass mit großer Schmerz haben wir uns entschlossen, also diese Initiative nicht mehr zu fördern. Und was schon 2007 vor der Generalversammlung der UNO angekündigt wurde, dass nämlich sollte die Initiative nicht erfolgreich sein, aus welchen Gründen auch immer, haben wir die Möglichkeit, doch das Öl zu fördern, um überhaupt, dass wir weiter aus der Unterentwicklung herauszukommen. Das wurde kritisiert, überall, sowohl im Ausland als auch im Inland. Es wird heute noch sehr stark kritisiert, aber der Schluss ist gefasst und wir versuchen es so, das Beste daraus zu machen überhaupt. Grenzen überschreiten, das Buen Vivir. Das Buen Vivir ist in unser Horizont. Es bietet Alternativen an, um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, in der der Mittelpunkt des öffentlichen Handels der Mensch und das Leben sind. Es überschreitet die Grenzen der konventionellen Vision von Entwicklung, die wie ein linearer Prozess aufeinanderfolgender historischer Etappen wahrgenommen wird und die das Konzept auf wirtschaftliches Wachstum beschränkt. Das Ziel, ein Leben in Würde. Das Hauptziel ist es, die extreme Armut aus dem Land zu verbannen, das bestehende Armutsniveau weiter so zu verringern, wie wir es bereits getan haben. Und die Wohlstandskapazitäten sowie Ebenen der gesamten Gesellschaft zu steigern. Das Buen Vivir stärken, welches sich auf 4 Achsen stützt. Die Demerkantilisierung des Wohlstands, die Universalität der sozialen Rechte, die Wiedergewinnung der Verbindung zwischen dem sozialen und dem wirtschaftlichen Bereich und die soziale, familiäre und persönliche Mitverantwortung bezüglich der Wohlfahrt. Vielleicht fällt hier an diese ganz, ganz, ganz kurze Einweihung an diesem wunderbaren Konzept, ist es das, vielleicht ist die Hauptalternative, die wir uns vorstellen können, um gegen das grenzenlose Wirtschaftswachstum. Wir glauben es nicht, sowas kann es nicht geben. Es gibt dafür physische Grenzen und diese physischen Grenzen sind von der Natur gegeben. Also vielleicht 1 oder 2 Länder in der Welt können also unbegrenzt wachsen, aber auf Kosten von uns allen anderen. Und das eben soll nicht geschehen. Deswegen ein Leben in Würde ist für uns also sehr wichtig. Ein Leben, wo wir alle davon einen Nutzen haben können, aber gemeinsam in Solidarität. Ein paar Grundsätze, die Aufrechterhaltung der Grundsätze und die Verteidigung der Souveränität. Für uns ist das alles das sehr, sehr wichtig. Wir haben vor 3 Jahren, also inzwischen mehr als 1000 Tage, Asyl für Julian Assange gegeben in unsere Botschaft in London. Und das hat uns sehr viel gekostet. Sogar Großbritannien maßte sich an, uns zu bedrohen, unsere Botschaft zu stürmen. Die haben mal sich etwas Besseres gedacht. Stellen Sie mal vor, was für ein interessantes Beispiel Großbritannien gegeben hätte, wenn das gemacht hätten. Was passiert wäre mit den verschiedenen Botschaften Großbritannien in den Regionen zwischen Nigerien und Pakistan? Interessanter Beispiel von dem United Kingdom. Aber die haben uns bedroht. Selbstverständlich haben nicht erwartet, dass ein Land würdevoll ist. Und die haben es gesagt, also sie können uns stürmen, Aber wir werden Julian Assange nicht freigeben. Bis heute. Und Julian Assange kann in unserer Botschaft bleiben, solange er möchte und solange er braucht. Die kolumbianische Bombardierung in Angostura, unser Territorium, um einen Guerillaführer zu töten, 2007. Sofortiger Bruch unserer Beziehung zu Kolumbien. Zum ersten Mal geschah sowas in Südamerika. Die Ende der Militärbasis, der vor 10 Jahren in eine andere Regierung ausgehandelt wurde, ohne Wissen von unserem damaligen Parlament, nur von der Regierung her, von der damaligen Regierung, wurde zugestimmt in Manta, um angeblich also für die Drogenkontrolle zu arbeiten. Wir wissen inzwischen dank der WikiLeaks, wissen wir, dass diese damalige Militärbasis der USA für die Guerillabekämpfung in Kolumbien diente. Der Fall Chevron, das ist eine der schlimmsten Folgen einer Struktur der Erdölförderung, die bei uns gegeben hat, wobei da eine mittlere Streife in unserem Amazonasgebiet vollkommen verseucht ist. Manche Experten denken, dass die Verseuchung, die dort entstanden ist, also gröber ist als die von Tschernobyl. Selbstverständlich nicht radioaktiv, aber durch chemische Verseuchung. Und das Gerichtsverfahren von Oxy. Gestern, was haben wir denn heute? Dienstag, ne? Ja. Gestern, Oxy, also die Weltbank, durch ihren Schiedsgerichtsbarkeit hat Ecuador befohlen, 1.000 Millionen Dollar, US-Dollar zu zahlen, weil wir die Arbeit von Oxy im Jahr 2006 einfach einstellen zu müssen. Warum das? Weil nämlich Oxy hat nicht mit den Gesetzen Ecuadors, die auch vertraglich unterschrieben waren, gefolgt hat. Ein ausländischer Gericht, Schiedsgericht, achtet überhaupt nicht an die Souveränität eines Landes, achtet nicht auf die Gerichtsbarkeit eines Landes und entscheidet trotz das alles und trotz diese irrtümliche Beweisaufnahme und so weiter und so fort, die es gegeben hat, hat gestern entschieden, dass wir 1.000 Millionen US-Dollar an die Occidental, heißt das, die Occidental Petroleum, kurz Oxy genannt, zahlen müssen. Wir werden mal sehen, also was wir da machen können. Aber das ist ein sehr, sehr guter Beispiel, wie man darunter leiden kann, wenn man diese diese Verträge, die eben die Investitionen in einem Land also schützen sollen. Dasselbe ist mit Chevron. Chevron möchte also die Justiz also rückwirkend machen. Chevron bezieht sich auf eine mangelnde Unterstützung des Staates, obwohl die Tochter, die bei uns gearbeitet hat, 1992 zu Ende ging, aber der Vertrag mit dem USA wurde 1996 erst unterschrieben und trat in Kraft. Trotzdem, also die versuchen es, dass der Staat Ecuador das alles für die Strafe, die eben in den ecuadorianischen Gerichten gestellt wurde, aufkommen sollte. Also, das ist ein sehr guter Beispiel, also was es bedeutet, die Souveränität zu verlieren anhand von solchen Verträgen. Sechsten Verfassungsreform, ich bin fast zu Ende. Sechsten Verfassungsreform und die Reaktion. In unserer Verfassung steht, dass der Präsident und die gewählten anderen Personen oder Chargen sollten eigentlich nur zweimal gewählt werden sollen, also hintereinander und nicht mehr. Wir wollen das ändern. Wir wollen ändern, damit also die Wähler die Möglichkeit haben, also jedwelche Leute zu wählen, die sich überhaupt also zur Wahl stellen. Also die Änderung der Verfassung ermöglichen nicht, dass jemand gewählt wird, sondern die Stimmen, die überhaupt dafür gegeben werden. Aber diese Reform, dieser Versuch dieser Reform, die noch nicht durchgeführt sind, es wird erst im nächsten Dezember, also nächsten Monat, also diskutiert in unserer Nationalversammlung, haben also unheimlich starke Reaktionen mit sich gebracht. Frau Potas also hat gerade auch gesagt, am Anfang, dass es sehr viele Protestaktionen gegeben hat, besonders also von sozialen Bewegungen, insbesondere der Indigenen. Es ist auf jeden Fall wahr. Und ich habe hier genannt, und vielleicht auch einen Versuch zu machen, also es zu unterscheiden, die irrationale Opposition und die Ablehnung durch das Kapital. Wir haben zurzeit zwei Arten von Opposition. Die eine, die rechte Opposition, die eben auf jeden Fall versuchen möchte, dass wir in die Vergangenheit zurückkehren. Das heißt also, dass alles, was wir geschafft haben, was ich hier gezeigt wurde, abgeschafft wird und nach dem alten System der Mächteverteilung überhaupt also wiederkehren. Aber wir haben eine irrationale Opposition, das sind eine Mischung von linke Leute, sehr viele von diese linke Leute sind ehemalige Kampfgenossen von uns, das tut uns unheimlich leid. Andere Leute kommen aus einer Radikal-Öko-Bewegung, die zum Beispiel sich total dagegen stehen, dass im Yasuni-Nationalpark also Öl gefördert wird, aber die geben überhaupt keine Alternative dafür. Und andere, zum Beispiel, die haben also die Unterstützung also von verschiedenen indigenen Organisationen, hauptsächlich von den großen Organisationen, also die Konaya, aber nicht unbedingt also von der indigenen Fußvolk, wenn wir so sagen könnten. Also die Opposition haben wir, zwei Arten von Opposition haben wir zurzeit im Lande, die sind mächtig, die machen eine ganze Menge Krawall auf jeden Fall und diese linke öko-linke Opposition, die machen den Spiel an die rechte Opposition. Das ist also unwiderlegbar. Die Medien, Zeitungen, Fernsehsender, Radio, die spielen auch eine sehr starke Rolle. Die spielen eine starke Rolle in dieser Hinsicht, weil die sind eine Macht. Die sind eine Macht, weil besonders also die sind durch den Kapital, also durch den besonders durch die rechte Opposition, die sind gelenkt worden. Die sind gelenkt worden, um überhaupt also eine eigene Zensur auszuüben. Und zum Beispiel, wenn Sie können von hier aus also die alle Zeitungen in Ecuador sich einschalten, also durchs Internet, und Sie können sehen, zum Beispiel die privaten Zeitungen, also die veröffentlichen fast nichts, was der Staat, die Regierung überhaupt gemacht hat und was er plant. Fast nichts. Die öffentlichen Medien, die entweder ganz öffentlich sind oder in den Händen durch die Finanzkrise in den Händen des Staates also gekommen sind, also die spielen etwas dagegen, aber es ist eine geringfügige Kraft. Noch heute mehr als 95% der Medien, insbesondere der Radiosender, stehen in privaten Händen. Noch heute. Also das widerspiegelt überhaupt, also wie schwierig es ist, mit den Medien voranzugehen. Wir haben ja ein neues Kommunikationsgesetz, die ordert, dass im Falle des Senders zum Beispiel ein Drittel für den Staat, ein Drittel für die Gemeinschaften, für die Gemeinden und ein Drittel für den Privatsektor aufgeteilt wird. Das heute bis jetzt, also konnte das nicht erreicht werden. Also als ich erzähle das als ein Beispiel, also wie schwierig ist überhaupt mit den Medien voranzukommen. Nicht zu vergessen, der 30. September 2010, da haben wir einen Putschversuch erlebt. Wir haben 5 Tote gehabt zu beklagen. Und der Präsident Correa ist entführt worden innerhalb einer Polizeikaserne. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt endlich nach 5 Jahren mal diesen Prozess gemacht. Dann glaube ich 170 Leute, also besonders der Polizei, die sich rebelliert hatten. Und sehr viele von denen sind jetzt also bestraft und andere warten auf die verschiedenen Prozesse gegen sie. Und heutzutage läuft bei uns die Strategie der sanften Stadtstreiche, die genauso läuft also wie woanders, wie in Venezuela, wie in Bolivien. Wie in anderen progressistischen Ländern, Brasilien unter anderem. Also man versucht also nicht mehr durch einen gewalttätigen Staatsstreich also die Regierung zu stürzen, sondern die Situation so kritisch und so heiß zu machen auf den Straßen, damit tatsächlich also ein Ungunst innerhalb der Gesellschaft überhaupt stattfindet und das vielleicht also zu einem Staatsstreich durchführt. Wir haben dagegen also einen nationalen Dialog. Der Anfang ist der 18.06.2015. Bis jetzt haben sich beteiligt also die Regierung, die Nationalversammlung und 840 autonome, dezentralisierte Regierungen bei uns, mehr als 200 Arbeitstreffen und die Beteiligung noch bis, das sind Zahlen vor 3 Wochen. Die Beteiligung von mehr als 1.800 soziale Organisationen, 700 private Unternehmen, 5.000 Mitglieder der 10 Volksgruppen von der Amazonasgebiet, Arbeitervereinigungen, Gewerkschaften, Beteiligung von mehr als 4.000 Bürger durch Internet. Interessant ist es hier, dass eine Regierung nach 8 Jahren Regierungszeit die Macht, die Möglichkeit und der Wille gezeigt hat, überhaupt einen Dialog zu starten und mit solchen Ergebnissen. Dieser Dialog ist ein Erfolg gewesen. Dank dieser Dialog, also die Protesten, die im Juli, im August stattfanden, also mussten unbedingt also eine etwas sich beruhigen, weil nämlich also die Bevölkerung, der Gros der Bevölkerung ist überhaupt damit nicht einverstanden gewesen. Und dieser Dialog endet am 15. Dezember dieses Jahres. Unsere Politik ist würdig, unabhängig und qualitativ gut. Sie räumt den Menschen die Priorität von dem Kapital ein. Das ist einer der wichtigsten Sätze von Rafael Correa. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und ich freue mich auf eine schöne, rege Diskussion. Dankeschön.